Jesus Christus, du hast große Sorge geleistet dafür, dass wir ausgerichtet sind, dass wir Klarheit haben bezüglich deines Willens, deines Ratschlusses. Du hast den Aposteln einen Auftrag gegeben, uns als Gemeinde auszurichten und eine lautere Gesinnung zu geben. Und ich danke dir, Herr, für diesen Brief, für den zweiten Petrusbrief. Danke, dass wir in dieser Weise studieren konnten. Ich möchte dich bitten, Herr, für die verbleibenden Verse, die wir auch heute uns gemeinsam anschauen, Herr, dass es uns zum Segen wird und dass es uns an uns das bewirkt, wozu du hast es aufschreiben lassen. Ich will das in deinem Namen bitten, Jesus Christus. Du bist treu. Ich danke dir dafür. Amen. Dann schlag 2. Petrus mit mir bitte auf, Kapitel 3. Wir steigen ein in Vers 7. Wir sind in der letzten Bibelstunde bis zum 6. Vers gekommen. Heute steigen wir in den 7. Vers. Ich lese diesen 7. Vers euch vor und dann gehen wir durch diese Verse durch. Und ich versuche, so viel ich kann in diese Bibelstunde noch hineinzupacken und euch das mitzugeben. Schaut mal, in Vers 7 heißt es, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Petrus schreibt dieses 3. Kapitel in der Erinnerung und mit diesem Anliegen, dass die Gemeinde in Bezug auf die Wiederkunft Jesu Christi eine klare Ausrichtung hat und dass sie da eine lautere, eine biblische Perspektive hat, die ihnen helfen soll, auf ihn zu warten. Er tut das, indem er sie daran erinnert, und sagt, dass wir ein klares und lauteres, ein reines, ein unverfälschtes Verständnis bezüglich der Schrift selbst haben müssen, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments. Und dann sagt er, wenn wir uns mit diesem Thema als erstes beschäftigen, sollen wir als erstes was wissen? Dass Leute kommen werden und sich darüber lustig machen werden. Dass wir in dieser Nahkunftserwartung leben. So, das wird für sie zum Spott werden oder wie werden für sie zum Spott werden. Der Grund, warum sie spotten, ist, weil sie weder an die Wiederkunft Jesu glauben und genauso wenig, aber auch an das Gericht, das mit seiner Wiederkunft verknüpft ist. Und wiederum der Grund, warum sie das nicht glauben, ist nicht, dass sie die Verheißung nicht kennen und somit auch die Schrift nicht kennen, sondern Petrus schreibt, dass in Vers 5 sagt, das ist ihnen verborgen. Das heißt, obwohl sie diese Tatsachen kennen, das heißt, ob sie es gelesen haben oder man es ihnen gesagt hatte oder es man ihnen verkündigt hatte, sie verwerfen diese Wahrheit, sie glauben diese Wahrheit nicht, sondern verwerfen bewusst, sie verstehen das nicht, obwohl sie es hören, das heißt, vielleicht verstandesmäßig das alles gehört haben, aber sie glauben dieser Tatsache nicht. Und warum? Es ist ihnen verborgen, verschlossen. Das heißt, diese Wahrheit, dieses Evangelium, diese Nachricht, die gute Nachricht ist ihnen verborgen. Sie können das für sich selbst nicht als das sehen, was für die Kinder Gottes ist. Und aus diesem Grund erwarten sie es nicht und aus diesem Grund rechnen sie auch damit nicht und beziehungsweise glauben auch überhaupt nicht daran. Im Gegenteil, sie machen sich über die anderen lustig, die daran glauben. Weil sie eben der Schrift nicht glauben und weil sie die Schrift nicht verstehen, und die Botschaft darin ist auch in das Wichtigste entgangen, nämlich die Botschaft, dass Gott schon einmal die Welt gerichtet hat. Und das ist, was Petrus dann in Vers 5 und 6 klar gemacht hat, weil es ihnen verborgen ist, weil sie die Schrift nicht verstehen und die Verheißung dahinter und die Prophezeiung dahinter und somit aber auch die Ernsthaftigkeit. Es ist ihnen verborgen, dass Gott schon einmal die erste Schöpfung, die er geschaffen hat, gerichtet hat und er spricht über die Sintflut und über dieses Gericht, und das wir am Anfang der Bibel davon lesen. Also die verstehen das, die glauben das nicht und glauben, dass die Dinge, die eben so stattfinden und wie sie ablaufen, einfach ein natürlicher Prozess ist. So alles, was in der Welt passiert, ist ein natürlicher Prozess und hat letztendlich nichts mit dem Eingreifen Gottes zu tun und hat auch nichts mit Gericht oder Strafe zu tun. Das sind einfach natürliche Dinge. Gute Zeiten und schlechte Zeiten, Leben und Tod, Reichtum und Armut, all diese Dinge, das sind Zyklen in der Welt und in unserem Leben, die sind normal und das hat nichts mit dem Eingreifen Gottes zu tun. Und Petrus sagt eben, das ist ihnen verborgen. Und weil ihnen das verborgen ist, ist ihnen natürlich auch das verborgen, was noch kommt. Und sie gehen blind diesem Ereignis hin, auf dieses Ereignis hin, und das ist Vers 7. Und dann sagt er, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde. Also im Gegensatz zu dem ersten Himmel und zu der ersten Erde der Schöpfung, die wir im 1. Mose haben. Und ich habe einen kurzen Hinweis euch darauf gegeben, dass die Schrift uns lehrt, dass wir nicht mehr in der gleichen Erde oder nicht auf der gleichen Erde leben, wie es schon mal war. Es ist natürlich immer noch der gleiche Planet, aber die Welt und die Umwelt, in der wir leben, ist eine andere. Warum? Gott hat die erste Welt gerichtet und es gab eine Veränderung durch das Gericht. Und so spricht Petrus und sagt, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. So, auch das ist ihnen verborgen. Sie sehen das nicht, sie verstehen nicht, dass Gott diese Erde richten wird. Und ich werde euch gleich da ein bisschen hineinnehmen und sagen, dass dieses Gericht weit darüber hinausgeht und weit größer, weit schlimmer und mit weit größeren Konsequenzen als das erste Gericht. Sie verleugnen das erste Gericht und merken und verstehen und begreifen nicht, dass das Schlimmere, das Gericht eigentlich noch kommen wird. Petrus spricht sie also auf ihre Unwissenheit hin und er sagt, dass die jetzigen Himmel und die jetzige Erde, also ist das, das, was jetzt uns betrifft, da wo wir jetzt leben, das, was wir sehen, und er redet darüber, dass durch dasselbe Wort aufbewahrt. Was meint er mit dem selben Wort? In Vers 5 sprach Petrus und sagte, dass Gott durch sein Wort die erste Erde schuf und auch durch dasselbe Wort, als Gott sprach, es wurde, und durch dasselbe Wort auch erst vernichtete und gerichtet hat. Und Gott sagte, dass er die Erde richten wird, und er tat das, und das geschah genauso. Gott spricht und es wird. Er steht zu seinem Wort und sein Wort ist Wahrheit, sein Wort ist keine Lüge, und wenn Gott etwas sagt, dann geschieht das. Und Petrus macht jetzt uns aufmerksam, dasselbe Wort, das damals gesprochen hat und die Erde geschaffen hat, dasselbe Wort, das schon mal in die Welt richtete, dasselbe Wort, in demselben Wort steht auch, dass er diese Welt komplett vernichten wird, und zwar nicht durchs Wasser, sondern durchs Feuer. Ich möchte an dieser Stelle kurz auf einen wichtigen Unterschied hinweisen, den ich meine, dass er schnell übersehen wird und auch in der Argumentation und bei Missverständnis zu beachten ist. Und zwar geht es um Folgendes. Schaut mal, Petrus ist da sehr genau und das Wort Gottes ist da sehr genau. Als Gott das erste Gericht durchs Wasser vollzog. Schaut mal, was in Vers 5 steht und was gerichtet wurde. In Vers 6, da heißt es, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Was hat Gott in dem ersten Gericht, das für die Spötter verborgen ist, was hat er gerichtet? Den Himmel? Die Himmel? Hat er die Erde gerichtet? Die Welt. Das heißt, dieses Gericht war nicht in der Weise, dass durch die Sintflut die ganze Erde aufgelöst wurde und danach eine komplett neue Erde entstand. Nein, die Welt wurde überschwemmt. Das heißt, die Erde an sich selbst und die Himmel bestanden noch, zwar ab dem Moment in einer anderen Weise, aber bestanden noch. Aber Gott richtete die Welt, man kann übersetzen, die Lebenswelt. Das heißt, alles, was auf dieser Erde lebte, wurde gerichtet. Die ganze Schöpfung, die auf dieser Erde lebte, also die wurde gerichtet. Alles Lebende ist gestorben, ob im Meer oder in der Luft und eben auch auf der Erde. Ob Tiere oder Menschen, außer 8 Seelen, das wissen wir. Aber Gott richtete die Welt. Das heißt, die Erde bestand danach noch. Schaut mal, was in Vers 7 steht. Da heißt es, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt. Was ist jetzt aber aufbewahrt? Was wird in dem zweiten Gericht gerichtet? Nicht mehr die Lebenswelt, sondern Himmel und Erde. Das heißt, es geht darüber hinaus. Schaut mal, als Gott sah, dass das Trachten des Herzens des Menschen böse von Jugend auf war, richtete die Welt und überschwemmte die Welt, rettete 8 Seelen und säuberte die Welt, oder? Kann man das so verstehen? Es ist nichts von ihren bösen Werken auf dieser Welt übrig geblieben. So, dann ist die Flut weggegangen und dann hatten sie einen Neustart. Und die konnten von vorne anfangen, oder? Eine Familie, von der wir sagen, Noah fand Gunst. Und wie ist das ausgegangen? Wir müssen nicht lange lesen und dann sehen wir, Lot betrinkt sich, der Sohn macht sich über ihn lustig, die Konsequenzen, paar Kapitel weiter, wir haben den Turmbau zu Babel und die Verdorbenheit der Menschheit. Hat sich was geändert? Und seitdem ist die Bosheit der Menschen und ihre boshaften Werke immer noch auf dieser Erde. Gott sagte zwar, dass er diese Welt nicht mehr durchs Wasser richten wird, aber diese Geschichte, und das zeigt, das Problem ist damit nicht beseitigt gewesen. Das Gericht, das uns hier in Vers 7 verheißen wird oder angekündigt wird, was für die Menschen, für die Spötter verborgen ist, ist nicht nur ein Reinigen der Erde noch einmal. Nicht wenige glauben das und erwarten das und hoffen das und denken, dass wenn Gott die Erde richten wird, Jesus kommen wird in Feuer, dann wird sozusagen die Welt, so wie damals mit dem Wasser, einfach nur mal abgebrannt und dann wieder von neuem so erneuert. Da wird alles Böse weggenommen, alles Böse wird mit dem Flammenwerfer mit diesem Bild natürlich in der Glut vergehen, aber die Erde bleibt bestehen. Die Erde bleibt bestehen, nur alles Böse ist weg. Und dann gibt es nochmal einen Zeitraum. Die Bibel lehrt und was Petrus sagt, was ihnen verborgen ist, wenn das zweite Gericht kommen wird, heißt es, die Erde und Vers 7 nochmal, und die jetzigen Himmel, nicht nur die Erde. Das Gericht wird nicht nur die Erde betreffen, sondern die jetzigen Himmel, das heißt, das, was wir als Himmel sehen, unser Himmelshorizont und den Kosmos, es wird komplett das alles einschließen. Das Gericht wird alles treffen. Es wird sowohl den Himmel als auch die Erde treffen, durch dasselbe Wort. Gott wird durch dasselbe Wort, wie er damals sprach und es wurde, so wird es auch geschehen, weil er sprach. Und das sollten eigentlich die Spötter wissen. Sie sollten wissen, dass Gott das gesagt hat, dass Gott das verheißen hat und dass wir dieses Wort haben. Gott wird es tun und weil er es gesagt hat, wird er es auch ausführen. Er wird diese Erde und er wird diesen Himmel oder die Himmel und in diese Erde wird er völlig vernichten. Und ich werde gleich durch die Verse durchgehen und ich hoffe, dass gesehen, dass die Schrift sagt, er wird völlig vernichten. Es wird aufgelöst werden, keinen Bestand mehr haben, es wird nicht mehr existent sein. Es ist nicht einfach nur eine Reinigung für eine bessere Zeit. Es ist eine komplette Auslöschung, eine komplette Auflösung. Ich muss an dieser Stelle das tun. Ich habe echt heute gerungen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, soll ich es sagen, nicht sagen. Aber ich muss es an dieser Stelle tun, weil gerade seit einigen Jahren eine wirklich sehr aggressive und verschleiernde Sekte aus Korea in Deutschland sich ausbreitet. Sie heißt, ich sage es koreanisch, kann ich nicht aussprechen, aber übersetzt heißt Neue Himmel, Neue Erde. So heißt die Sekte. Ihr Guru, ihr Gründer behauptet, er hat einen unsterblichen Leib. Er behauptet, er ist der Endzeitprophet, der Endzeitprediger. Und ist sozusagen, er und nur er allein kann erklären, wie es zu verstehen ist. Und die breitet sich aus. Man sagt, das ist gerade die schnell wachsendste Religionsbewegung in unserer Zeit. Stark in Frankfurt, in München, aber gibt es auch in Stuttgart. Und mit unter verschleierten Namen und anderen Decknamen locken sie vor allem junge Christen an, die noch ungefestigt sind, die Schrift nicht gut kennen, bieten Bibelkurse an, ohne zu wissen, wohin man hingeht, wer dahinter steht. Man beginnt einen Bibelkurs und dann wird man Stück für Stück wirklich in einer sehr strengen Hierarchie herangeführt. Und letztendlich, was sie behaupten, ist Folgendes, dass was wir verkündigen oder was ich verkündige, eine falsche Lehre ist. Wir sind ja sowieso vom Satan und Abgefallene. Und die Erde wird nicht verbrennen. So, die Erde bleibt in Ewigkeit. So, und dann sagen, guck mal, die Christen drohen und jagen Angst ein, dass die Welt vergeht. Aber die Erde bleibt bestehen. Und das, da viele Folgen, und die merken oft viel zu spät, dass sie wirklich in den Fängen und den Klauen dieser Sekte gefangen sind. Familien werden dadurch zerstört, Bindungen oder Beziehungen werden, also wirklich tragisch, sehr tragisch. Und das, ich möchte, man hat mir diese Woche sogar ein Video von diesen gezeigt, da tauche ich sogar auf. Also da werden so, ihre Lehre wird vertreten vom neuen Himmel, neue Erde, und dann zeigen sie eine Bibelstunde von uns und sagen, so nicht. Ja, denke ich auch nicht schlecht, wird sogar von den Sektierern wahrgenommen. Ja, ich möchte, wisst ihr, ich weiß um den langen Atem, den ihr mit mir habt. Ich weiß, dass die bestimmten Themen nicht die spannendsten und nicht die attraktivsten sind und es manchmal das sehr langatmig sich anfühlt oder vielleicht sogar nicht interessant. Der Punkt ist aber, wir leben in der Zeit, in der Jesus gesagt hat, viele falsche Propheten werden kommen und werden viele verführen. Und darum ist auch der zweite Petrusbrief so wichtig. Und gerade diese Themen, die wir behandeln, die sind wirklich aktuell, auch wenn wir vielleicht hier sitzen und denken, stopp, was hat das mit uns zu tun? Wisst ihr, wie viele Menschen gerade verführt werden, genau bezüglich solcher Themen, die keine Ahnung haben, die ungefestigt sind, die unwissend sind, und dann glauben sie solchen Lehrern und haben ein komplett anderes Verständnis. Und irgendwann mal wird ihnen offenbart, dass Jesus zum Beispiel nicht mal Sohn Gottes ist. Aber dann sind sie schon so tief drin und sehr, sehr gerissen. Die kommen oft so in ähnlicher Art und Weise, zum Beispiel wie ich argumentiere und sage, wir müssen Dinge geistlich deuten, sagen sie auch. Und das klingt alles so, so gut, schlüssig, bis dann Stück für Stück eigentlich das an die Oberfläche kommt, was das außen macht. Und die sind nicht nur die Einzigsten. Und von daher ist es, ich denke, so mühsam es auch ist, ist so wichtig, dass wir in diesen Dingen gefestigt sind. Dabei belasse ich es. Warum sage ich das? Weil die Schrift ganz klar lehrt, was mit dieser Erde passieren wird. Weil die Schrift ganz klar lehrt, was mit diesen Himmeln passieren wird. Was ist denn verborgen? Was wissen Sie nicht? Ich gebe euch zwei Stellen, was das Wort Gottes gesagt hat. Es ist offensichtlich. Gebt mit mir in Zephania, den Prophet Zephania. Wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr schnell findet, vor Haggai, ich habe es jetzt gut, ich habe mir ein Lesezeichen reingemacht, da bin ich schnell da. Zephania, Kapitel 3. Ich nehme aus der Fülle von den Verheißungen und Zeugnissen des Alten Testaments diesbezüglich, was den Spöttern verborgen ist. Ich nehme zwei Stellen raus oder Abschnitte, und ich nehme bewusst die uns genau das aufzeigen, was wir in 2. Petrus behandelt haben. Kapitel 3 ab Vers 1 möchte ich euch vorlesen, da heißt es, weh der widerspenstigen und befleckten der gewalttätigen Stadt. Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zurechtweisung angenommen. Auf den Herrn hat sie nicht vertraut, ihrem Gott hat sie sich nicht genaht. Ihre Obersten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Wölfe am Abend, die nichts für den Morgen übrig lassen. Ihre Propheten sind leichtfertig, treulose Männer. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Das heißt, der Weisen Gottes, dem Reden Gottes, dem Wort Gottes tun sie Gewalt an. Das ist nur eine Schreibung einer gefallenen, dem Volk Gottes, das sich von Gott abgewendet hat. Eine Beschreibung der Spötter, die eigentlich die Schrift kennen, eigentlich aber sich abwenden von denen. Es ist die Rede eben von unter anderem von treulosen Männern. Oder von den Propheten, die treulose Männer sind. Erinnert euch an Petrus, wie die falschen Propheten bezeichnet werden. Genauso ruchlose, treulose Männer. Im Gegensatz dazu, sie verleugnen, sie hören nicht auf Gott, sie leben in dieser Weise, sie hören auf keine Zurechtweisung Gottes. Schaut mal, Vers 5 heißt es, der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Morgen für morgen stellt er sein Recht ins Licht. Es bleibt nichts aus. Das heißt, Gott redet, er ist nicht im Verborgenen. Das heißt, diese Dinge, die Gott von den Menschen will und von seinem Volk will, die sind nicht unklar. Er stellt das ins Licht, das heißt, es ist nicht geheim. Er stellt es ins Licht. Aber schaut mal am Ende von Vers 5. Aber der Ungerechte kennt keinen Scham. Der Ungerechte kennt keinen Scham. Er lebt eben nicht nach der Weisung Gottes. Er kennt, denn ist nichts peinlich. Ich hoffe, ihr habt das im Hinterkopf, die Bibelstellen, die wir durchgearbeitet haben. So, auf der einen Seite sehen wir, ich will in dieser es so zusammenfassen, sehen wir das gefallene Volk, eigentlich die Gottes Priester sein sollten, eigentlich die Gottes Stadt sein sollen, die Abgefallenen. Und schaut mal auf der anderen Seite, finden wir ab Vers 6 bis 7 Folgendes. Ich habe Nationen ausgerottet, ihre Zinnen sind verödet. Ich habe ihre Straßen verwüstet, sodass niemand hindurchzieht. Ihre Städte sind verehrt, sodass niemand da ist, kein Bewohner mehr. Ich sprach, gewiss wirst du mich fürchten, wirst Zurechtweisung annehmen. Und ihre Wohnung würde nicht ausgerottet werden. Alles, was ich über sie verhängt habe. Jedoch, sie gingen nun noch früher daran, verschlimmerten alle ihre Taten. So, auf der einen Seite haben wir sozusagen hier die Spötter, beziehungsweise haben wir hier die sich als Gottes Volk ausgeben, aber auf keine Zurechtweisung gehört haben, keine Zurechtweisung angenommen haben. Im Gegenteil, sie kennen keinen Scham. Sie leben als Priester, als Oberste, als Führer des Volkes und kennen keine Scham. Falsche Propheten, falsche Lehrer. Und Gott sagt, sie haben keine Zurechtweisung angenommen. Auf der anderen Seite haben wir die ungläubigen Nationen und Gott sagt, ich habe sie auch gewarnt. Und wie hat er sie gewarnt? Verwüstung, Kriege, Plagen, all diese Dinge. Und er sagte, gewiss wirst du mich fürchten, wirst Zurechtweisung annehmen. Und was passiert? Die nehmen ebenfalls das nicht an. Jedoch, sie gingen nur noch früher daher, verschlimmerten ihre Taten. Ich fasse es so zusammen. Die Schrift sagt, Gott warnt sein Volk und die unter seinem Volk, die keine Gläubigen sind. Sie aber so tun, als ob sie sind. Und er warnt sie und sagt, ich habe euch zurechtgewiesen. Ihr habt es nicht gehört. Das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes. Das ist Kapitel 3, 1 bis 5. Aber das Gericht Gottes geht weiter. Wenn Gott schon sein eigenes Volk so richtet, was glaubt ihr, wie wird es den Nationen ergehen? Und das ist das, was wir Verse 6 bis 7 haben. Und was ist die Konsequenz? Schaut mal Vers 8. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist es, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um mein Strafgericht über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Gott sagt, ich komme und ich werde richten und ich werde alle zusammenbringen und ich werde sie zu diesem Gericht bringen und die ganze Erde wird verzehrt werden. Das ist den Spöttern völlig verborgen. Die einen spotten und die kennen keine Scham, die leben ihre Sünde, die anderen missachten die Warnungen Gottes, die missachten die Zeichen, die Trompeten, die Gott Tag ein, Tag aus in diese Welt bläst, die Katastrophen, die Kriege, die Plagen. Und statt dass sie umkehren und begreifen, was los ist. Im Gegenteil, sie hören nicht und machen es noch, treiben noch schlimmer, sind noch schneller dabei, es schlimmer zu machen als vorher. Und was kommt? Gericht. Gott hat das gesagt, Gott hat es verheißen. Den Spöttern ist das absolut verborgen. Geht mit mir vielleicht noch kurz in Maleachi. Den letzten Propheten in unserem Kanon hier, im Alten Testament. Ich lese Kapitel 3 ab Vers 13, ebenfalls am Ende. Da heißt es, eure Worte sind anmaßend gegen mich. Das ist Spott, kann man übersetzen. Anmaßend, lästerlich, spottend. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen? Und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen. Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Man kann auch sagen, die Spötter. Sie kommen sogar noch voran. Sie sind gottlos, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Es bringt nichts, Gott nachzufolgen. Es bringt nichts. Guck mal, schaut mal die Spötter an, schaut euch mal, wie sie leben, die Gottlosen. Und Guck mal, die haben nur Erfolg, denen geht's gut. Was macht es für einen Sinn, auf den Herrn zu hoffen? Was macht es für einen Sinn, ein Leben in Trauer und Verzicht und in Entbehrnissen zu leben? Was macht das für einen Sinn? Macht keinen Sinn. Das ist Spott. Schaut mal Vers 16. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten. Der Herr weiß um unsere Situation. Ihm ist nichts verborgen. Es ist nichts ihm entgangen. Es ist nichts umsonst. Auch wenn die anderen spotten und sagen, ja, wo ist das? Wo ist die Verheißung seines Kommens? Es gibt eh kein Gericht. Lass uns so leben. Es passiert eh nichts. Doch der Herr weiß es. Und er hört auf, was die, ich mag das, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchten. Er hört, wie sie miteinander reden, wie sie ihre Zuversicht auf den Herrn setzen, wie sie ihren Glauben bezeugen und einander ermutigen und ausrichten. Er hört darauf. Und dann heißt es, Vers 17, und sie werden mir, spricht der Herr, der Herrscher, zum Eigentum sein, an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont. Ist das gut? Ich werde sie schonen. Sie haben jetzt viel erlitten, sie haben viel erlebt und viel Trauer. Und für sie war das so, als ob es keine Belohnung dafür gibt. Aber nein, ich werde sie schonen an dem Tag, den ich mache. Ich werde sie schonen. Vers 18. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, dem Gott nicht dient. Es wird der Unterschied sichtbar. Gott wird einen Unterschied machen. Auch wenn jetzt viele sagen, es gibt keinen Unterschied. Gott sagt, es wird einen geben. Es wird ein Tag kommen und dann wird dieser Unterschied wirklich sichtbar. Er wird sehr, sehr deutlich werden. Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen. Das ist ihr Los. So, der Tag wird kommen. Strohstoppeln. Das wird abgemäht und da bleiben nur solche. Und wenn das Feuer drüber geht, es ist in einem Nu vorbei. Es ist jetzt nicht so wie ein Baum brennt, der dann anfängt und dauert und so. Das ist vorbei. Die können dem Gericht, dem Feuer nichts entgegensetzen. Sie werden einfach vergehen, wie Streustoppel. Das ist das Bild. Und der kommende Tag wird sie verbrennen. Das ist eine Verheißung. Und zu wem spricht der Herr das? Zu den Spöttern. Er sagt, da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, das wird sie treffen. Gott hat es gesprochen, er wird es erfüllen. Wisst ihr, was aber denen verheißen ist, die den Herrn fürchten, die auf den Herrn hoffen? Schaut mal Vers 20, das ist echt eine schöne Stelle. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Wenn die Mastkälber so rausgelassen werden aus dem Stall, wie die da rumhüpfen. Also echt schönes Bild, das heißt voller Glück, voller Freiheit. Sie genießen es, sie lieben es und sie hüpfen da umher. Das ist das Bild. Das ist das Bild, ein schönes Bild. Voller Freude, voller Freiheit, voller Leichtigkeit. Kein Rückenschmerzen mehr, da kann man sogar rumhüpfen. Ein herrliches Bild, oder? Vers 21. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter seinen Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr, der Herrscher. Eine Verheißung. Eine Verheißung, die Spötter eigentlich kennen sollten. Und darum schreibt Petrus und sagt, wir sollten ihnen die Worte der Propheten und die Worte der Aposteln Jesu, wir sollten in ihnen fest sein und wir müssen in ihnen eine lautere Gesinnung haben, dass wir genau wissen, was kommt und diese Dinge nicht übersehen. Geht mit mir zurück zum zweiten Petrusbrief. Dieser Abschnitt, den wir gerade uns angeschaut haben, oder dieser Vers 7, von dieser Petrus sagt, durch dasselbe Wort sind sie aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das wird geschehen, wenn dieser Tag kommt, den Gott bestimmt hat. Und hier heißt das der Tag des Gerichts. Und der wird verheißen, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, dieser Tag kommt. Diese Erde, auf der wir leben, und die Himmel, die gerade existieren, sie sind aufbewahrt für das Feuer. Ich möchte, dass ihr den Bezug hier seht, dass es der Tag des Gerichts ist. Und was passiert an dem Tag des Gerichts? Feuer wird kommen. Das ist wichtig, damit wir in den nächsten Versen das besser einordnen und verstehen können, von was hier die Rede ist. Ich will das hier jetzt nicht zu lange wieder hinauszögern, sondern ich will das so zusammenfassen, dass wenn, und das ist wichtig, wenn dieser eine Tag kommt, dann ist das ein Tag des Gerichts. Dieses Gericht wird wen treffen? Die Spötter, die Gottlosen. Beziehungsweise es wird diese Erde treffen, es wird diesen Himmel treffen. Und alles, was auf dieser Erde und in diesen Himmeln auch ist, wird im Gericht erfunden sein. Das heißt, wenn Gott diese erste Schöpfung richten wird, dann wird auch alles das gerichtet sein, was auf dieser Schöpfung ist, was von dieser ersten Schöpfung ist. Versteht ihr, wie wichtig ist, dass wir den Paulus Worte begreifen? Das heißt, das erste ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden, eine neue Schöpfung. Dass wer in Christus ist, eine neue Kreatur ist. Warum ist das wichtig? Weil wer nicht eine neue Kreatur ist, wer nicht von dieser neuen Schöpfung ist, gehört zu dieser alten Schöpfung. Und was erwartet ihn? Gericht. Der wird dann nicht wie ein Kalb rumherhüpfen können. Er wird verbrennen wie Stoppeln im Feuer. So, diese Verse, also Verse 3 bis 7, begann Petrus da und sagt, das sollt ihr zuerst wissen. Was sollen wir zuerst wissen? Spott über die Wiederkunft, Spott über das Gericht. Warum spotten sie? Weil es ihnen etwas verborgen ist. Sie verstehen die Schrift nicht und das, was Gott in den Schriften verheißt. Im Gegenteil dazu sollten aber wir Klarheit darüber haben. Uns soll das nicht verborgen sein. Geht mit mir im gleichen Kapitel in Vers 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag ist wie ich lese noch einmal. Weil das ist für mich an einer falschen Stelle gefühlt, aber es ist schon richtig. Dies aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also jetzt beginnt Petrus und sagt, nachdem er sagt, was den Spöttern verborgen ist, sagt er, euch sollte es nicht verborgen sein. Worüber müssen wir Klarheit haben? Worüber sollen wir nicht in gleicher Art und Weise wie die Spötter zwar wissen, aber es ignorieren, zwar wissen, aber nicht daran glauben? Das machen die Spötter. Wir im Gegensatz, wir kennen die Schrift und wir sollen es nicht, uns soll es nicht verborgen sein. Also wollen wir es im Glauben annehmen. Und jetzt nennt er uns drei Dinge, die für uns nicht verborgen sein müssen. Das erste ist, das habe ich gerade vorgelesen, das Verhältnis von Gottes Zeit zu unserer Zeit. Es geht darum, dass die Spötter ja sagen, wo ist er? Es ist schon so lange vergangen und es ist nichts passiert. Gott interessiert sich nicht für diese Welt, er interessiert sich nicht für die Bösen, er interessiert sich nicht für die Guten. Wenn es überhaupt Gott ist, der diese Welt gemacht hat, dann hat er sie angestoßen und laufen lassen, wenn es einen Gott gibt. Wo ist das? Ihr redet, er wird kommen, er kommt nicht. Und da geht Petrus als erstes darauf ein und gibt das ein Argument. Es geht jetzt weniger darum, die Spötter zu widerlegen, denn glaubt mir, das bringt nichts, die Spötter zu widerlegen. Sie werden es eh nicht glauben. Es bringt nichts, mit ihnen zu diskutieren und sie zu überzeugen, die mit den Bibelstellen. Sie kennen sie, sie wollen sie nicht wahrhaben. Es geht darum, dass die Geliebten eine Gewissheit haben. Das ist kein Streitgespräch mit den Spöttern. Es ist ein, was sollen wir aber wissen? Und Petrus sagt als erstes, wir sollten wissen, dass Gottes Zeit anders ist oder ein Verhältnis von Zeit anders ist. Es geht nicht darum zu sagen, ah, okay, schau mal, das, was bei uns ein Tag ist, ist bei Gott 1000 Jahre. Und andersrum, das, was bei Gott 1000 Jahre ist, ist bei uns wie ein Tag. Ich habe schon mal gesagt, das ist keine Umrechnungstabelle. Das wird gerne gebraucht, um zu sagen, aha, ein Tag, 1000 Jahre. Wir achten auf das kleine Wörtchen wie. Er sagt nicht, bei Gott ist ein Tag 1000 Jahre oder 1000 Jahre ein Tag. Er sagt, wie ein Tag. Woher kommt das? Psalm 90 ist uns ein Begriff. Die meisten kennen das meistens wahrscheinlich von Beerdigungen. Und nicht ohne Grund wird dieser Psalm 90 auf Beerdigungen gelesen. Warum? Da geht es um die Vergänglichkeit des Menschen, um seine Kurzlebigkeit. Und im Psalm 90, Vers 14, schreibt Mose und sagt, oder er beginnt und sagt, Gott, du bist von Generation zu Generation gewesen. Ehe die Berge und alles geschaffen wurde, warst du von Ewigkeit her Gott. Also Gott war von Anfang an, Gott ist ewig. Und dann sagt er, und dann geht er hin und sagt, aber wir Menschen, wir sind wie ein Hauch. Wir sind wie so eine Blume, am Morgen sprießt es auf, am Abend verwelkt es. Ihr habt den Wortlaut noch im Ohr? Und dann sagt er in Psalm 90, Vers 4, denn bei dir sind 1000 Jahre wie ein Tag und wie eine Morgenwache, wie eine Nachtwache, die vergeht. Ich schlage das bewusst nicht auf, weil wenn ich ausschlage, dann ist die Zeit wieder schnell vorbei. Was Petrus sagen will, ist Folgendes. In Relation zu Gott ist das, was wir erleben, so. Was für uns sich so lang anfühlt, ist bei Gott schnell. Wie ist das eine Nachtwache? Die Nacht wird im Hebräischen verschiedene Nachtwachen aufgeteilt. Und wenn du dich hinlegst und du bist für eine Nachtwache verantwortlich, nehmen wir mal an, zwischen 12 und 3 Uhr. Okay? Oder andersrum, du bist zwischen 12 und 3 Uhr verantwortlich, gehst zu dem Nächsten, wächst ihn um 3 Uhr auf und sagst, okay, ist wieder Zeit, du bist jetzt dran. Was glaubt ihr, wie wird er sich fühlen? Was wird er sagen? Oh, hab voll so lang geschlafen. Er wird sagen, schon vorbei, hallo? Weil wenn wir schlafen, spüren wir die Zeit. Nein, wir wachen auf und im besten Fall sind 7, 8 Stunden vorbei. Für manche ist das zu wenig. Der Punkt ist, dass uns damit deutlich gemacht ist, dass im Verhältnis, im Schlaf, die Zeit, wir spüren sie nicht. Und das ist, was der Mose in dem Psalm 90 deutlich machen will. Im Verhältnis Gottes zu unserem Zeitempfinden, das ist nichts. Dass wenn wir sagen, oh, das dauert zu lange, Gott verzögert nicht, er hat es nicht verschlafen, er hat es nicht vergessen. Das ist, was Petrus sagen möchte. Bitte, er verzögert nicht. Und wir müssen begreifen, dass Gottes Zeit, weil Gott ist nicht unter Zeit unterworfen, er hat Zeit gemacht. Wir können nicht in gleichen Dimensionen hier denken und in gleichen Dimensionen rechnen. Also das Erste, was Petrus also sagt, ist, dass bei Gott, dass wir das nicht, dass wir darüber nicht unwissend sind. Ja? Der Herr wird kommen. Das Zweite, was er sagt, dass der Grund, warum er noch nicht kommt, eben nicht in einer Verzögerung, das heißt Verschleppens oder Vergessens ist, sondern der Grund ist ein anderer. Schaut mal Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Das ist das Zweite, worüber wir nicht unwissend sein sollen, beziehungsweise was für uns nicht verborgen ist. Was ist der Grund, warum ist Jesus noch nicht gekommen? Warum ist der Tag des Gerichts noch nicht da? Der Grund ist darin, nicht keine Verzögerung, sondern liegt in der Langmut Gottes. Gott ist langmütig. Und der Grund, warum Gott langmütig ist, er will nicht, dass jemand verloren geht, dass irgendwelche verloren gehen. Wenn Gott jetzt kommen würde, dann würde verloren gehen. Und der Grund, warum Gott verzögert, ist nicht, es ist positiv, nicht negativ. Das heißt, es gibt noch einige zu retten. Was gut ist, oder? Aber wen? Schaut mal, das ist so wichtig. Hier heißt es, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig wem gegenüber? euch. Wem ist er gegenüber langmütig? Wem schreit Petrus? Euch gegenüber. Wer sind sie euch? Die Geliebten, die viermal in diesem Text auftauchen. An wen richtet sich dieser Brief? An die Geliebten, die von Gott geliebt sind. Wisst ihr, der Grund, warum Jesus noch nicht kommt, weil Gottes Volk noch nicht in die Vollzeit eingekehrt ist. Wir wissen, wenn die Vollzeit eingegangen ist, wird ganz Israel gerettet werden. Das bedeutet nicht Israel da, sondern das bedeutet das ganze Volk, das wahre Volk Gottes. Und das ist es. Gott weiß, dass er ist langmütig euch gegenüber, denn wenn er jetzt gleich kommen würde, würden wahrscheinlich einige von euch verloren gehen, weil sie noch nicht Buße getan haben. Weil sie noch nicht ihre Sünden bekannt haben. Aber sie von ihm geliebt sind. Und weil er sie liebt, verzögerte. Das ist kein, er überlässt uns und dieser Welt, sondern im Gegenteil, das ist ein Liebesakt, sein Verzögern. Liebe Geschwister, wenn die Gemeinde war in der Erwartung und sollte es wieder werden in der Erwartung Jesu, und Jesus wusste, dass er verzögern wird. Er hat doch so viele Gleichnisse davon erzählt, oder? Was hat er immer gesagt? Wacht, wacht, wacht. Warum? Weil in allen Gleichnissen verzögert jemand. Jesus hat es der Gemeinde von Anfang gesagt, das wird sich hinausziehen und das wird sich wie eine Verzögerung anfühlen. Aber er sagt den Grund, warum. Er will retten. Er will die Gemeinde retten. Er wird niemanden verlieren. Er hat es versprochen. Und darum wird er an jedem so lange arbeiten, und bis er seinen Letzten gerettet hat. Wie wichtig ist die, nur nebenbei, und das wirklich nebenbei, ohne die Lehre der Erwählung, keine Möglichkeit, das zu verstehen. Denn wenn es jetzt bedeuten würde, dass Gott nicht will, dass irgendjemand verloren geht und diese euch, alle Menschen sein würden, wann könnten wir mit der Wiederkunft Jesu rechnen? Nie. Wenn die Verzögerung darin besteht, dass Gott langmütig ist und wartet, bis alle Buße tun, wann würde das passieren? Nie. Es kann nur passieren, weil es eine Zahl gibt, eine Vollzahl, die gemessen ist, als der Tempel Gottes mit dem Rohr, den Johannes gemessen hat, Offenbarung. Gott kennt die Seinen. Und er weiß, wer ihm gehört und wer ihm nicht gehört. Er kennt die Spötter und er kennt die Seinen. Er kennt die Geliebten. Und er sagt, wenn ich alle Geliebten zu Buße geführt habe, dann komme ich. Dann komme ich. Also, das ist das Zweite. Wir müssen begreifen, Gottes Zeitpunkt ist anders. Zeit läuft anders als unseres. Zweitens, von der Ewigkeit müssen wir da denken. Zweitens, wir müssen begreifen, dass es Langmut ist, Gottes, nicht ein uns der Welt überlassen, sondern ein Langmut, uns retten zu wollen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, worüber wir nicht in Unwissenheit sein sollen, beziehungsweise was für uns nicht verborgen sein soll, das ist der richtige Begriff, was uns nicht verborgen sein soll, ist ab Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit Gewaltengeräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Das ist das Dritte, worüber wir im Gewissen sein sollten. Also, was ist das? Wir müssen verstehen, was dieser Tag ist. Schaut mal, es wird aber der Tag des Herrn kommen. Es ist was ist der Tag des Herrn? Wer ist der Herr? Jesus Christus. Könnt ihr mir folgen, wenn ich euch sage, dass es der gleiche Tag ist, der Tag des Gerichts? Das sind nicht verschiedene Tage. Manche meinen und verstehen das oder denken und versuchen es zu überzeugen, dass das, was uns beschrieben wird, auf lange Zeiträume ausgedehnt werden muss. Ich habe vor einiger Zeit in eine Predigt gehalten in einer Gemeinde, habe diesen 1. Petrus 3 gepredigt und da kam ein Mann ganz entzürnt auf mich zu und hatte mir den Vorwurf gemacht, dass ich alles in einen Topf geschmissen habe. Er sagt, das, was da beschrieben ist, sind verschiedene Ereignisse. Der Tag des Herrn ist ein anderer, wie ein Tag des Gerichts. Oder zum Beispiel, schaut mal, in Vers 12 heißt es, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet, da sagt man, ein der Tag Gottes als ein anderer als der Tag des Herrn. Ich hoffe, ihr versteht, warum sie das so denken. Weil in diesem Verständnis verschiedene Gerichte stattfinden. Jesus wird kommen und dann gibt es ein Gericht, dann gibt es eine lange Zeit auf der Erde von 1000 Jahren und dann kommt am Ende nochmal ein Gericht. Und so muss man das ja trennen. Und man sagt, das ist alles nicht das Gleiche. Aber was haben alle, von was redet Petrus in diesem Abschnitt? Er sagt, die Spötter sagen, kein Gericht, die Wiederkunft verzögert sich. Petrus sagt, die Wiederkunft verzögert sich nicht. Er redet immer von der Wiederkunft, wessen? Jesu. Und dann sagt er, wenn Jesus wiederkommt, dann ist es der Tag des Gerichts. Was wird passieren? Feuer. Dann wird es brennen. Dann sagt er, von diesem Tag, da sollen wir Klarheit haben. Wir müssen verstehen, was dieser Tag ist. Er sagt, es wird aber der Tag des Herrn, das ist der Tag des Gerichts. Und von was ist die Rede? Er beschreibt jetzt, was ist dieses Feuer? Er erklärt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente in Brand aufgelöst. Verstehen Sie, es geht ums Gleiche. Jetzt erklärt er das. Warum mit Feuer? Was mit Feuer? Es wird alles zerschmelzen. Sowohl Himmel als auch die Erde. Liebe Geschwister, was bleibt denn noch übrig? Wenn alles in Brand aufgelöst, ich habe mir die Worte nochmal angeschaut. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Nicht gereinigt, nicht neu, vergehen, aufgelöst werden. Dann heißt es, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst. Von welchen Elementen ist die Rede? Von all den Elementen, von der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, von allen Sternen, von allen Planeten, die ganze Erde, alles wird in Brand aufgelöst. Was soll dann noch übrig bleiben? Wenn es aufgelöst ist, wann wird die Erde verbrennen? Wann werden die Elemente in Brand aufgelöst werden? Am Tag des Herrn. Was ist der Tag? Petrus sagt, das ist die Wiederkunft Jesu. Was soll danach noch übrig bleiben? Und deswegen kommen solche Lehrer und die sagen, nein, 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 das ist nur Angstmacherei, die Erde bleibt bestehen. Die Erde bleibt nicht bestehen. Es wird vergehen, aufgelöst. Und die Erde und ihre Werke auf ihr im Gericht erfunden. Das heißt, alles, was die Menschen und all ihre Werke, das heißt ihre Errungenschaften, alles, was sie gemacht haben, all das, was auf dieser Erde ist, wird mit ihr einfach verbrennen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, oder? Eine sehr wichtige Erkenntnis. Wann wird das passieren? Oder wie wird es passieren? Petrus sagt, dieser Tag wird kommen wie ein Dieb. Liebe Geschwister, ich denke, das ist doch uns ein Wortlaut, der uns bekannt ist, oder? Sowohl von den Evangelien, Jesus sagt, dass wenn er wiederkommt, es wird wie ein Dieb. Paulus wiederholt es. In der Offenbarung, überall ist die Rede von der Wiederkunft Jesu, ist die Rede, dass er kommt wie ein Dieb. Und ich muss es euch jetzt nicht beweisen, oder? Okay, danke. Zumindest die sagen nicht beweisen, da freue ich mich. Schaut mal, was bedeutet das, er kommt wie ein Dieb? Heißt Jesus wird kommen und etwas klauen? Ist er ein Räuber? Wird er sich etwas nehmen, was ihm nicht gehört? Nein, oder? Eigentlich ein Dieb ist doch was Schlechtes, oder? Aber die Bibel redet, dass wenn Jesus kommt, wie ein Dieb kommen wird. Warum redet die Bibel immer davon, dass Jesus kommt wie ein Dieb? Das, was uns dadurch deutlich gemacht wird, wenn Jesus kommt, wird niemand es erwarten, dass er kommt. Denn ein Dieb kommt nachts. Ein Dieb späht aus und sucht sich den Zeitpunkt, nicht gerade, wenn der Hausherr mit einem Gewehr vor der Tür steht. Er wird schlafen gehen und denkt, alles okay, alles sicher, alles ist gut, Friede, Freude. Er wird in Urlaub fahren, er wird irgendwo. Das heißt, dann, wenn er es eben nicht erwartet, dann kommt ein Dieb. Und das ist, was der Herr sagt. Er sagt, ich werde kommen und niemand wird es erwarten. Warum? Eingeschlafen. Warum? Sie beschäftigen sich mit diesem Leben, die beschäftigen sich mit dieser Welt, sie lieben, sie wollen gar nicht, dass er kommt. Sie erwarten gar nicht, sie spotten über seine Ankunft. Sie sagen, von wegen wird er kommen, von wegen Gericht. Die erwarten das gar nicht, selbst wenn sie wissen, dass die Schrift sagt, er wird kommen. Sie erwarten nicht, weil sie dem nicht glauben. Und dann wird das für sie plötzlich das Verderben über sie brechen und sie merken, oh, es passiert ja tatsächlich. Was sie nicht geglaubt haben, was sie verspottet haben, wird über sie hineinbrechen. Dieses Bild des Diebes ist für die, die nicht erwarten. Und wir als Christen, wir sollten doch ihn erwarten, oder? Schaut mal, lest mir mit mir, was die Geliebten, was ihnen nicht nur verborgen ist, sondern was wir als Geliebte für eine Haltung haben müssen. Ab Vers 11. Da dies so aufgelöst wird, das ist eine Schlussfolgerung. Wenn es für uns nicht verborgen ist, dass nichts von diesem Welt und von dieser ersten Schöpfung übrig bleiben wird, weil es aufgelöst, nicht erneuert, nicht abgebrannt, nicht gereinigt, nein. Wenn Jesus kommt, ist es aufgelöst, es ist nichts mehr da. Und wenn wir das verstehen, hat das Auswirkungen auf unser Leben? Ja, natürlich. Schaut mal, heißt es, da dies so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr denn sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit oder Gottesfurcht? Das gleiche Begriff, den wir auch dann behandelt haben bei der Frucht des Geistes. Das heißt, im Wissen, dass Jesus wiederkommt, und er tut das, er hat es versprochen, wenn ich ihn erwarte, wie lebe ich dann? Versteht ihr das? Wenn ich nicht ihn erwarte, wenn ich damit nicht rechne, dann richte ich mich hier ein. Dann sage ich wie die Spötter, was bringt es für ihn zu leiden? Dann sage ich wie die Frechen, welchen Lohn hat es auf zu verzichten? Welchen Lohn hat es all diese Dinge? Was hat es für einen Sinn überhaupt, wenn ich ihn nicht erwarte, wenn ich nicht begreife, dass das Erste vergehen wird? Und gleich kommt noch die Perspektive nach vorne. Dann werde ich natürlich keinen heiligen Wandel darin suchen. Was ist dieser heilige Wandel? Ein abgesondert von dieser Welt. Ein Gottverherrlichender, Gottes in Gottseligkeit, Gottesfurcht, Gottesanbetung. Wenn ich weiß, dass diese Erde nicht meine Heimat ist, wenn ich weiß, dass das hier alles vergehen und ausgelöscht wird und meine Zukunft anders aussieht, dann werde ich dieses Leben anders führen, es sei denn, ich bin eingeschlafen. Ich habe es vergessen oder ist es mir nicht wichtig oder ich glaube gar nicht daran. Dann hat es Auswirkungen, und zwar direkte Auswirkungen auf unseren Lebenswandel, auf unseren heiligen Wandel. Darum sagt Johannes, 1. Johannes Kapitel 3, glaube ich, noch ist es nicht erkannt, wer wir sind, aber wir werden offenbar und wir werden ihn sehen und wir werden sein wie er. Und weil wir diese Hoffnung haben, reinigen wir uns von jeder Sünde. Weil wir diese Hoffnung haben, reinigen wir uns, weil wir auf wissen, schaut mal, wenn ich lebe, zu Hause lebe, keine Ahnung, ich muss auf ein Haus aufpassen. Und ich denke, der Besitzer, der verzögert. Und ich mache da, ich esse, lass alles liegen, nicht gesaugt, nicht gewischt, nichts gemacht, alles unordentlich. Und wenn ich denke, er kommt nicht, dann werde ich nicht mich beeilen, alles sauber zu machen. Aber wenn ich ihn jeden Tag erwarte und ich denke, dann werde ich doch darauf Acht geben, oder? Dann wird er mich wahrscheinlich vorfinden, wenn er gerade reinfährt, dann mähe ich gerade noch den Rasen. Weil ich weiß, oh, er hat gesagt, er wird kommen. Das hat Auswirkungen, ich werde da nicht mich hinlegen, faul liegen, sondern ich sage, er kann jederzeit kommen. Darum, wie wird er mich jederzeit vorfinden können? Das ist doch, was Jesus permanent in allen Gleichnissen deutlich gemacht hat. Lebt so, dass ich jederzeit kommen kann. Wie wollt ihr vorgefunden werden, wenn er kommt? Schau mal, hier geht es nicht darum, sonst geht ihr verloren. Hier geht es darum, wie willst du vorgefunden werden, wenn Jesus kommt? Wie soll dich Jesus abholen? Bei was? Bei welcher Aktivität? In welcher Haltung? In welcher Gesinnung? Versteht ihr, warum er dann schreibt? Vers 14 lese ich euch kurz an. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt, tadellos, ihm im Frieden befunden zu werden. Unbefleckt, tadellos und Frieden. Also wenn du würdig Jesus erwarten willst, dann solltest du diese drei Dinge dir genau anschauen, was sie bedeuten und ob sie in deinem Leben vorhanden sind oder nicht. Das ist die rechte Haltung. Also die Erwartung, Was sollen wir erwarten? Zwei Dinge möchte ich kurz zusammenfassen in ein paar Minuten noch. Zwei Dinge. Was? Erstmal grundsätzlich, liebe Geschwister, ich sage es euch so, als ob ich euch nicht kenne. Dann sage ich es allen. Die Gemeinde sollte das sollte in der DNA der Gemeinde sein, eine Erwartungshaltung zu haben. Jedes Kind Gottes sollte so leben in der ständigen Erwartung der Wiederkunft Jesu. Es sollte nicht ein Thema, wo man sagt, oh, das spaltet die Gemeinde oder das ist ach, so Endzeit oder Offenbarung oder keine Ahnung oder will damit nichts zu tun haben, verstehe ich nicht oder gar interessiert mich nicht. Von Anfang an lebte die Gemeinde in dieser Erwartung. Von Anfang an. Aber natürlich, über die Zeit schläft sie ein und das ist nicht mehr wichtig. Die falschen Lehrer haben ihr Übriges getan, die Gemeinde hat kein Interesse mehr an der Nachkunftserwartung. Das hat Auswirkungen auf ihren Wandel in dieser Welt. Die Gemeinde richtet sich in dieser Welt ein, als ob das die Welt ist. Und dann kommen noch welche und sagen, nein, wir bleiben auf dieser Welt. Wir bleiben mindestens noch ganz lange. Nein, wir bleiben nicht. Wir bleiben nicht. Wenn Jesus kommt, was erwarten wir? Was soll ein Christ erwarten? Schaut mal, Vers 12. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Wir erwarten die Ankunft des Tages Gottes. Das heißt, wenn Jesus kommt, kommt Gott persönlich. Wer wird von ihm bestehen können? Nur die, die er als seine Söhne behandeln wird, wie wir es in Zephania gelesen haben. Die Spötter nicht, die schlafen nicht, die wachen. Wir sollen erwarten, das ist eine Haltung. Wir erwarten was? Die Ankunft des Tages. Was wird dieser Tag mit sich bringen? Was erwarten wir? Lest mal mit mir bitte weiter. Um dessen Willen, um was? Um des Tages Willen. Um dieses Tages Willen wird etwas passieren. Um dessen Willen, die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Merkt ihr, dreimal redet er von dem Tag, Tag Gericht, Tag des Herrn, Tag Gottes und dreimal redet er von was? Von Feuer. Und er redet jedes Mal, es wird zerschmelzen. Das sind die verschiedenen Tage, es ist ein Tag. Ein sehr bekannter Ausleger, den viele kennen wahrscheinlich von euch auch, schreibt zu diesem Text, das ist das Buch, was ich mitgenommen habe, aber ich habe es heute zu Hause gelassen. Er schreibt über diesen Text, dass diese Verse nicht von der Zerstörung dieser Erde reden, sondern von der Reinigung der Erde für das tausendjährige Reich. Wie soll hier noch ein tausend Jahre auf dieser Erde folgen, wenn es heißt, in Brand zerschmelzen? Jesaja sagt, die Himmel werden zusammengerollt wie ein Buch. Offenbarung 6 schreibt genau das Gleiche. Jesus sagt, die Elemente, die werden aufgelöst werden. Die Kräfte werden aufgelöst werden. Und dann wird er kommen, den Sohn des Sehens in Macht und Herrlichkeit, oder? Ich weiß nicht, ich finde, die Schrift ist sehr klar an diesem Punkt. Es sei denn, man hat ein bestimmtes Verständnis und dann muss man das hineinzwingen. Aber hier ist es immer die Rede von einem Tag. Das sind nicht verschiedene Tage, es ist ein Tag. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist das Gericht. Für die einen, für die anderen ist es was? Lest mit mir weiter. Das heißt, wir erwarten nicht eine Verbesserung dieser Welt. Wir erwarten nicht eine Friedenszeit. Wir erwarten nicht wieder einen Hoch und eine Stabilisierung von was weiß ich, dem Frieden der Welt, der Märkte. Was müssen wir erwarten? Wir erwarten den Tag des Gerichts. Ist es uns bewusst? Das ist, was wir erwarten. Wir rechnen nicht mehr mit dieser Erde. Ich habe es schon mal gesagt, wir leben auf einem Wegwerfplaneten. Und wenn es ein Wegwerfplanet ist, welchen Sinn macht es, sich darin so einzurichten, als ob man auf ihn ewig leben könnte? Gottes Gedanken mit dieser Erde und mit diesen Himmeln ist Gericht, in Feuer verbrennen. Menschengedanken ist welche? Retten. Sie wollen diesen Planeten permanent retten. Wir leben in der Zeit, überall hört man Rettung, 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 Rettung. Bäume retten, Luft retten, Tiere retten, Wasser retten. Und je mehr sie es versuchen, umso mehr zerstören sie es. Was haben wir in Malachi gelesen, oder? Ich habe sie gewarnt durch all diese Dinge, ich habe alles zerstört. Das sind die Posaunengerichte. Wisst ihr, wir leben in einem aufgeheizten Planeten, der erhitzt sich gerade zum Gericht. Wenn die Feuer brennen, dann was denken wir? Das muss doch unter uns klar sein. Gott warnt die Welt. Er lässt die Posaunen sagen, ich werde diese Welt verbrennen. Und Menschen sehen das und glauben sie ihm? Nee. Glauben wir ihm? Wenn ja, dann hat das Auswirkungen auf dein und mein Wandel in dieser Welt. Sonst ist das bloße Floskel. Also wir erwarten das Ende der Welt. Und wenn ich das sage, weiß ich, dann hören welche und werden über mich spotten, dass ich das erwarte. Aber Petrus sagt, Willi, erwarte, dass sie das tun. Und jetzt das Letzte und schaut mal, was erwarten wir? Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da wird Gerechtigkeit wohnen, nicht hier. Was erwarten wir von dieser Welt? Dass eine Gerechtigkeit ist? Dass es gerecht zuläuft? Und für was kämpfen die Christen auf dieser Erde? Gerechtigkeit. Predige ich seit Jahren hier von dieser Kanzel. Hören wir auf damit. Hier gibt es keine Gerechtigkeit. Wird es nie geben. Die Gerechtigkeit gibt es wo? Im neuen Himmel, neue Erde. Darauf, das da erwarten wir, da wird es kommen. Hier brauchen wir es nicht erwarten, weil die Schrift etwas anderes sagt. Die Gerechtigkeit Gottes ist neue Himmel, neue Erde. Das ist, was wir erwarten, nach seiner Verheißung, okay? Schau mal, das taucht permanent auf. Petrus sagt, ihr müsst die Schriften kennen, ihr müsst die Verheißung kennen. Die Spötter, die kennen die Schrift und die Verheißung nicht, darum rechnen sie damit nicht. Aber wir sollten das doch kennen. Wir müssen doch die Verheißung kennen. Darf ich heute euch nochmal 5 Minuten abverlangen und euch 2 Stellen Verheißung zeigen und damit abschließen, heute, also in der Bibelstunde auch mit diesem Brief. Und wie gesagt, die nächsten Verse mache ich am Sonntag und schließe dann den Brief komplett ab. Aber mit dieser Perspektive, was erwarten wir? Was ist die Verheißung? Was erwartet uns? Ich möchte euch 2 Stellen geben. Ich möchte die Reihenfolge etwas ändern. Ich gehe zuerst mit euch in die Offenbarung, okay? Und dann ganz kurz in Jesaja 66, ins Alte Testament. Was haben die Propheten und die Aposteln gesagt? Ein Beispiel, Apostel, Offenbarung 21. Geht mir ans Ende der Offenbarung. Kapitel 20 vielleicht zuerst, Vers 11 nehme ich mit hinein. Wir sind da von dem Gericht, von dem weißen Thron. Und schaut mal, was über den gesagt wird, der auf dem Thron ist. Schaut mal. Und ich sah einen großen weißen Thron und denen, der darauf saß, von dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte für sie gefunden wurde. Also, wenn dieses Gericht stattfindet, definitiv, was ist nicht mehr da? Himmel und Erde. Schaut mal, die sind entflohen. Und für sie gibt es keine Städte. Eine andere Beschreibung, sie existieren einfach nicht mehr. Versteht ihr? Und jetzt schaut mal, warum existieren sie nicht? Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Könnt ihr mir folgen, wenn ich sage, davon hat Petrus geredet? Wenn Petrus sagt, das ist, was wir erwarten, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Jetzt lesen wir hier, Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich staune darüber, wie manche sagen, das ist nicht das Gleiche. Petrus redet von einem anderen neuen Himmel und neuen Erde. Wirklich. Hier, und jetzt, er sagt, in der Gerechtigkeit wohnt. Könnt ihr euch jetzt erinnern? Soll ich euch zeigen, was das bedeutet? Das ist ein paar Verse. Ich gehe nur ein paar Bemerkungen, wirklich, ganz kurz dazu. Schaut mal, was bedeutet neuer Himmel, neue Erde? Erstens, und ich sah einen neuen Himmel, neue Erde, denn die erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das heißt, es ist vergangen. Es ist nicht mehr. Es gibt es nicht mehr. Existiert nicht mehr. Aber schaut mal, was da steht. Und das Meer ist nicht mehr. Warum ist das? In der Offenbarung steht das Meer für die Quelle allen Bösen. Für alle Völker. Da kommt das Tier heraus. Das ist der Drache. Das ist die Hure, die an den Meeren sitzt und die Völker verführt. All das Böse, all das, was gegen die Gemeinde Jesu und gegen den Gott auflehnt, das ist nicht mehr. Ist das gut? Versteht ihr, warum die Gerechtigkeit darin wohnt? Weil alles Böse ist nicht mehr. Die Quelle allen Böses existiert nicht mehr. Das Meer ist nicht mehr. Klingt ein bisschen komisch, gell? Aber ist wirklich nicht mehr. Das bedeutet nicht, da gibt es kein Wasser. Das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Sondern die Quelle dieses Bösen existiert nicht mehr. Das ist ein Ort der Gerechtigkeit. Und das gibt es wo? Im neuen Himmel? Neue Erde. Geht mit mir weiter. Zweitens. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So, was ist noch neu? Nicht nur, dass das Böse nicht mehr existiert, das ist neu, sondern das Neue ist, es gibt eine neue Stadt, ein neues Jerusalem. Das ist neu. Nicht wiederhergestellt, nicht repariert, nicht nochmal aufgebaut. Komplett neu. Warum ist es neu? Es kommt aus dem Himmel. Und zwar von wem? Von Gott. Das heißt, diese Stadt ist keine irdische, sondern eine himmlische. Es ist keine fleischliche, es ist eine geistliche. Und wer ist die Quelle? Wer ist der Erbauer? Von wem kommt sie? Von Gott. Das ist neu. Die Rede, Gott macht also eine Neuschöpfung und diese Neuschöpfung ist eine Stadt. Und das macht er. Es ist etwas Himmlisches, es ist etwas Geistliches. Denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Es kommt von Gott. Und was ist diese Stadt? Es ist eine wie ein Mann geschmückte Braut. Was bedeutet das? Wir verstehen Braut, die Braut des Lammes, ein paar Verse weiter. Und sofort wissen wir, das ist die Gemeinde. Was ist das herrliche Neue? Mit diesem Stand. Warum wird das Bild der Braut jetzt bemüht, obwohl es eine Stadt ist und dann ein Zelt? Das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Das hat was mit Beziehung zu tun. Das hat was mit einer Verbindung, die in herrlicher Weise zwischen Mann und Frau wir kennen. Das heißt, was da neu ist, das Böse wird nicht mehr da sein und wir werden eine innige Beziehung mit unserem Erlöser Schöpfer Gott, Jesus Christus haben. Wünschst du das dir jetzt? Wünschst du, dass jetzt alles Böse aus dieser Welt verschwindet? Schon, oder? Wird nicht passieren. Wird auf dieser Welt bleiben. Wird verbrennen? Wünschst du, dass du jetzt eine innige Beziehung zu Jesus hast? Dass nichts diese Beziehung stört? Wünschen wir uns doch jeden Tag, oder? Und wir leiden darunter, weil sie immer wieder gestört wird. Weißt du was? Dann wird es so sein. Es geht weiter, ich lese Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wisst ihr, es wird keine Trennung mehr geben zwischen Himmel und Erde. Denn da, wo wir sind, da wird Gott sein. Und da, wo Gott ist, da werden wir sein. Ich verrate euch ein Geheimnis. Das ist für uns kein Geheimnis. Die neue Schöpfung in Jesus Christus wird Gott das zusammenfassen, was im Himmel und was auf Erde ist und zu einem Neuen machen. Das heißt, diese neue Schöpfung, da gibt es keine Trennung mehr. Da wird es so sein, da werden wir, ehe wir etwas bitten, wird Gott es schon tun. Wir müssen nicht bitten und sagen, Herr, weil er wird unter uns sein. Sehnst du dich danach, ist diese Gemeinschaft, sehnst du danach, dass deine Gebete erfüllt werden, bevor du sie gesprochen hast? Sehnst du dich danach? Ich, ja. Wisst ihr, wo es sein wird? Nicht hier. Neuer Himmel, neue Erde. Bis jetzt, wo würdest du gern lieber leben? Ist doch offensichtlich. Und das wird noch besser, Vers 4. Und nur so viel. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist vergangen. Menschen haben Angst vor der Ewigkeit. Die haben Angst vor dem neuen Himmel, neuer Erde, weil sie denken, weil sie nicht wissen, was da sein wird, wie es sein wird. Liebe Geschwister, wenn du einen Ort, stell dir einen Ort ohne allen Böses. Stell dir einen Ort in einer innigen Liebesbeziehung mit deinem Herrn. Stell dir einen Ort der Gemeinschaft mit Gott persönlich. Ein Ort, an dem du wie ein Lämmchen rumhüpfst und dich an allem erfreust. Stell dir einen Ort vor, wo der Tod nicht mehr ist. Keine Beerdigung mehr. Kein Verlust eines Lieben. Keine Folgen des Todes. Stell dir einen Ort davor. Stell dir vor, einen Ort, an dem du keine Trauer hast, keine Depression, keine Angstzustände. Stell dir vor, einen Ort ohne Geschrei. Das heißt Schmerz. Stell dir einen Ort vor, an dem all das Erste, was gemacht ist und alles, was gefallen ist, stell dir einen Ort vor, an dem es nicht existiert. Würdest du gern dort sein? Das ist der neue Himmel, neue Erde. Wie können wir da nicht hinwollen? Wenn ich dir das jetzt anbieten würde, sagen, geht es dir gerade schlecht, mir geht es echt schlecht. Komm, steig mit mir hier in dieses Auto und ich fahre dich an diesen Ort und dann würde ich all das aufzählen. Würden wir da hinwollen? Ja, sofort. Da will ich hin. Warum erwarten wir das nicht? Warum hoffen wir nicht darauf? Ich lese zu Ende Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Liebe Geschwister, dazu habe ich noch viel zu sagen. Die Zeit ist schon längst rum. Ich schlage Römer 8 zu Hause auf. Denk darüber nach, was da heißt, dass die Schöpfung seufzt und wartet, bis die Kinder Gottes offenbart werden. Warum? Damit sie zusammen mit ihr erlöst wird. Ist uns bewusst, dass diese Erde, wie wir sie haben, genauso vergehen wird wie unsere Leiber, oder? Und was wird Gott mit unseren Leibe machen? Er macht daraus etwas Neues. Aber aus was? Aus dem, was dahin gegeben worden ist, macht er einen neuen Leib und der wird herrlich sein. Was glaubt ihr, was macht er mit dieser Erde? Er wird sie auflösen und dann wird er aus ihr etwas neu machen, weil diese Schöpfung seufzt genauso auf ihre Erlösung hin. Gefällt es dir auf dieser Erde, abgesehen von dem Bösen? Magst du die Natur? Findest du schön die Bäume, die Blumen, die Tiere? Schön? Denkst du, oh nein, ich will nicht im Himmel, weil das alles nicht mehr sein wird? Wenn das dir gefällt, was glaubst du, was Gott machen wird, wenn er das verwandelt, wenn das erlösen wird? Wie schön muss die neue Erde sein? Ich will dahin. Das ist schöner wie Wilhelma. Oder irgendein Urlaubsort in Kroatien. Schöner wie Italien. Sogar schöner als Malediven. Ein Ort, in der Gerechtigkeit wohnt. Und ich schließe mit einer Überziehung gewaltiger Art, indem ich euch bitte, mit mir kurz Jesaja aufzuschlagen, weil das ist ein Text, der so missverstanden wird. Jesaja 66. Ich lese ab Vers 17. Ja, 65. 66, da bin ich schon am Schluss, gell? 65, Vers 17. Danke, Ruben. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jetzt haben wir ein kleines Gespür davon bekommen, was das bedeutet, oder? Haben wir gelesen, Offenbarung. Petrus hat gesagt, das ist, was wir erwarten, oder? Denn da wohnt Gerechtigkeit, neuer Himmel, neue Erde. Hier ist die Verheißung, von der Petrus sagt, wir sollten da lautere Gesinnung haben und sollten wissen davon. Die Worte der Propheten, die haben davon geredet. Und er sagt, ihr sollt davon Bescheid wissen. Als Petrus von neuem Himmel, neuer Erde redet, war das nicht neu? Jesaja hat schon darüber zum Beispiel geredet. Was hat er gesagt? Schaut mal. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Schaut mal, man wird nicht sagen, ja, oh, schade um die alte Welt. Oh, ich vermisse das so. Im Angesicht des Neuen wird das so herrlich sein. Wir werden keinen einzigen Gedanken an das Alte verschwenden. So herrlich muss es sein. Versteht ihr? Du wirst nicht auf die Idee kommen, sich zurückzusehen. Ach, das war aber schön in Ägypten. Du wirst diesen Gedanken nicht haben, weil du so überwältigt sein wirst von dem Neuen, das dich erwartet. Ich mache alles neu, alles. Vers 18. Schaut mal, vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Was ist die Haltung? Was ist unsere Erwartung? Wir sollen uns darüber freuen, über alles, was ich schaffe. Und freuen wir uns? Erwarten wir es, weil wir so eine Vorfreude. Ich kann es nicht abwarten, ich kann es nicht abwarten. Wie viele Tage noch? Wann geht's los? Oder sitzen wir da und haben Furcht und Zittern? Erwarten wir es. Sagen, oh Herr, komm bald. Erlöse uns. Wie lange noch, Herr? Vers 18, dann, denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Der Gedanken geht weiter, oder? Hier ist immer noch die Rede von neuem Himmel und neuer Erde. Und von was neu? Er macht Jerusalem neu. Welches Jerusalem? Das vom Himmel herabkommt, haben wir doch gelesen. Und jetzt, wisst ihr, was jetzt kommt? Dann heißt es, und man wird keine Stimme des Weinens mehr dort finden. Und man wird einen Greisen nicht finden, der früh stirbt. Da wird man nicht finden, ein Säugling, der stirbt. Was wird man nicht mehr finden? Alles, was man da nicht finden wird. Soll ich es euch vorlesen oder darf ich es euch vorlesen? Und ich werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wegeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird dort kein Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Und kein Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 sterben. Man wird dort sterben. Und wird das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird er als verflucht gelten. Man kann das verflucht werden. Nein, wartet ab. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jenen Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprößlinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Jetzt kommen die Bilder, gell? Die auf dem Wachturm immer abgemalt sind. Und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses, nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Liebe Geschwister, das ist nicht die Beschreibung des zukünftigen tausendjährigen Reichs auf der Erde. Das ist eine Beschreibung, in Vers 17 steht, ich mache einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und das Alte ist vergangen. Jetzt stoßt man dich darum, ja, da ist ja die Rede von Tod. Und dann wie beschreibt man etwas, was man nie gesehen hat? Wie erklärt er etwas, was man nie greifen kann? Man nimmt die Bilder, die man kennt. Ist es schlimm, einen Säugling zu verlieren? Ist es schlimm, wenn der Greise das Alter nicht erreicht? Ist es traurig? Ist es traurig, wenn man was macht und man verliert, dass ein anderer besitzt es? Das sind Bilder, die du und ich verstehen können. Das sind Dinge, wo man sagt, das ist nicht gerecht. Aber im neuen Himmel und neue Erde wird was sein? Gerechtigkeit wird wohnen. Dann benutzt Gott eine Sprache in prophetischer Weise. Eine Sprache, die du und ich verstehen, wie sich Ungerechtigkeit anfühlt, oder? Die Mutter sagt, es ist nicht gerecht, dass mein Sohn gestorben ist. Genau, dort wird es nicht mehr sein. Das ist, was wir begreifen. Hier geht es nicht, dass da wieder Tod und Fluch geben wird. Wisst ihr, was dann nicht sein wird? Die Schlange wird Staub fressen und nichts Böses mehr sein. Das heißt, der Feind wird nicht mehr sein. In anderen Worten, das ist, was wir in Offenbarung 21 gerade gelesen haben. Gott wird hören, bevor wir sagen, warum. Er wohnt unter ihnen. Keine Gerechtigkeit, kein Leid, kein Trauer, kein Tod. Das ist die Beschreibung. Das, was der Prophet Jesaja hier prophezeit, das hat Johannes geschaut. Und das ist, was Petrus sagt, das sollen wir erwarten. Und wenn wir das erwarten, dann in einem heiligen Wandel, weil wir sagen, Jesus, komm, ich bereite mich vor. Ich bereite mich vor. Wie bereite ich mich vor? Ich lasse diese Welt hinter mir. Ich will so enden. Schaut mal. Wenn du hingehst und diesen neuen Ort siehst, diese neue Erde, neuen Himmel, und du denkst, da will ich hin. Bist du, und deine Eintrittskarte dahin wäre diese Erde und das, wo du lebst, aufzugeben. Bist du bereit, es aufzugeben? Wenn du das siehst, was du da kriegen kannst, natürlich, oder? Wenn ein Ort, wo kein Tod ist und du lebst, ja, soll ich das lassen oder nicht, wo will ich leben? Ist doch offensichtlich. Das ist das Gleichnis von dem Schatz im Acker. Da geht einer hin und findet einen Schatz und denkt, das ist so herrlich. Dann geht er nach Hause und verkauft alles, was er hat, um hinzugehen, um diesen Acker zu kaufen, damit er diesen Schatz hat. Im Verhältnis zu dem, was er gefunden hat, ist das, was er jetzt hat, alles Dreck. Das ist, was Paulus sagt. Es ist alles Dreck. Und ich frage dich, ist das Dreck für dich? Oder ist es so kostbar, dass du so dran hängst und darum kämpfst? Oder sagst, dann soll es halt verbrennen. Dann sollen sie es halt nehmen. Weil ich weiß, was ich krieg. Diese Erwartung, diese Haltung, diese brauchen wir. Und diese gilt es dann darum, sie aufzuwecken. Petrus ist da so darauf bedacht in seinem Brief, diese lautere Gesinnung, diesen kostbaren Glauben aufzuwecken. Ich wünsche so sehr, dass wir gerade in dieser Zeit, in der wir leben, diese Perspektive haben. Dann werden wir den Verlust unseres Habensguts mit Freuden annehmen, sagt der Hebräerbriefschreiber. Weil wir wissen, wir haben ein anderes Zuhause. Wir erwarten aber eine neue Stadt. Ich möchte beten. Schenke uns diese Gesinnung, Jesus Christus, in unser Herzen hinein. Herr, mache uns die Herrlichkeit, mache uns die Zukunft, mach uns den Tag der Ewigkeit und somit deines Kommens so groß und herrlich in unserem Herzen, Herr, dass im Angesicht dieser Herrlichkeit, im Angesicht dieses Lichts, alles, was wir hier haben oder verloren haben oder eben besitzen, Herr, wir es nicht für wert erhalten, sondern wir bereit sind, wirklich bereit sind, es dahin zu geben, um das in Empfang zu nehmen, was du denen bereit hast, Herr, die dich lieben. Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für die Ausrichtung deines Wortes, für deine Schrift, für die Propheten und die Aposteln, die in deinem Namen geredet haben und uns diese Weisheit gegeben haben. Und möge es in unseren Herzen verankert sein, damit, wenn diese Dinge auf uns kommen, und die sind schon gekommen und werden noch mehr kommen, dass wir bereit sind, damit richtig umzugehen. Amen. Ihr Lieben, es tut mir leid, es ist eine halbe Stunde drüber. Ihr habt jetzt einen ganzen Sommer Zeit, euch zu erholen. Ja. Bis dann, macht's gut.